Dann kann ich euch sagen, wir machen nachher noch weiter. Jetzt unterbrechen wir den Lobpreis mal nur und setzen ihn nachher noch fort. Wollt ihr überhaupt eine Predigt oder sollen wir gleich weiter mit dem Lobpreis machen? Ja, ich bin heute irgendwie ziemlich unsicher hier vorne. Das habe ich dem Roland vorhin auch schon gesagt und darum hat er mich gleich ganz besonders ermutigt. Ich erzähle es einfach kurz, ja. Wenn ich am Sonntag predige, ja, dann halte ich mir den Samstag davor frei, um mich einfach vorzubereiten. Und manchmal weiß ich dann schon vorher, okay, das ist zumindest das Thema, und dann setze ich mich hin und dann wird so allmählich eine Predigt draus. Manchmal ringe ich auch erst noch am Vormittag, bis ich überhaupt ein Thema habe und bin dann überrascht, dass am Abend doch wieder eine Predigt fertig ist. Gestern war es so, dass ich eigentlich schon ein bisschen länger wusste, was ich glaube, dass ich sagen soll, dass Gott mir aufs Herz gelegt hat. Hier steht auch das Thema, wen betest du an? Und dann saß ich gefühlt den ganzen Tag und habe versucht, das jetzt irgendwie aufs Papier zu bringen und es wollte mir nicht so richtig gelingen. Und drum habe ich jetzt so ein halbfertiges Konzept und irgendwann dachte ich, ja, hilft nichts jetzt. Bringt nichts, wenn ich jetzt noch länger sitze. Jetzt stehe ich auf und mache irgendwas anders, gehe spazieren, habe einen Roland angerufen, habe dies und jenes gemacht und es einfach in Gottes Hand gelegt. Und dachte, okay, also vielleicht muss ich jetzt sozusagen aus dem Boot steigen, aufs Wasser gehen. Also wundert euch nicht, wenn ich dann plötzlich zu schwanken anfange und ihr denkt, was ist jetzt mit ihm los? Ja, und wie immer eigentlich gilt, hört zu, prüft alles, das Gute behaltet. Und wenn ihr den Eindruck habt, nee, was hat er da erzählt? Ist das, nee, damit kann ich nichts anfangen, ja, dann lasst es auch weg. Also versuchen wir es mal. Okay, diese Passage aus der Offenbarung habe ich vor kurzem gelesen, indem ich immer wieder so ganz langsam immer ein paar Verse in der Offenbarung mich weiter vorarbeite, ohne jetzt, wie soll ich sagen, wahnsinnig viel zu verstehen, aber vielleicht immer so ein bisschen und so ein bisschen wieder weiterzukommen. Also jedenfalls bin ich inzwischen im Kapitel 14 angelangt und da habe ich diese Verse gelesen. Gehen wir sie einfach mal hier durch. Ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der ein ewiges Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Und jeder Nation, jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird er auch trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zorns bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. Ja, da steckt schon jede Menge drin, wo man vielleicht Fragezeichen macht und denkt, ja, was bedeutet das eigentlich? Was ist das große Babylon? Was ist dieses Tier? Was ist das Bild des Tieres? Was ist dieses Malzeichen? Und so weiter und so weiter. schwierige Fragen, auf die ich hier gar nicht eingehen will. Es geht einem ja manchmal so, man liest vielleicht so eine ganze Passage und bleibt aber an einzelnen Versen hängen. Ich hebe mal das hervor, an dem ich hängen geblieben bin und was dann den Anstoß eben zu diesem Thema gegeben hat. Da oben sagt dieser Engel, der da hoch oben am Himmel fliegt, betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Das haben wir jetzt schon ein Stück weit getan mit unseren Liedern und ich habe bewusst passende Lieder dazu ausgesucht. Übrigens Lieder, die wahrscheinlich alle irgendwie ihren Text aus der Offenbarung geholt haben, meistens aus Kapitel 4 und 5, über die ich vor genau einem Jahr schon mal gesprochen habe. Könnt ihr bei Bedarf nochmal nachhören, da geht es um das Thema Anbetung und wie das eben in diesen Kapiteln wunderbar dargestellt wird. Also, ja, wen soll man anbeten? Ja, gerade im Satz vorher war ja von Gott die Rede, es ist klar, es geht um Gott, den Schöpfer, der Himmel und Erde und alles gemacht hat, den sollen wir anbeten. Und dann ist da kurz drauf, aber sozusagen eine andere Möglichkeit, was wir anbeten könnten, das Tier und sein Bild. Aber es wird dann sehr, sehr drastisch, ja, fast irgendwie bedrohlich, kann einem Angst machen, die Verse, oder? Gesagt, was mit denen geschieht, die sich dafür entscheiden, das Tier und sein Bild anzubeten. Vom Wein des Grimmes Gottes werden sie trinken und gequält werden in Ewigkeit. Ah, das widerspricht irgendwie jeglichem humanistischen Empfinden, oder? Was ist das für ein Gott, der die Menschen quält? Das kann doch wohl nicht sein. Ja, ich denke, es ist einfach eine sehr deutliche und klare Warnung, die hier ausgesprochen wird. Ja, und deswegen praktisch die Frage, ja, wen beten wir an? Gott? Oder, ja, was ist jetzt dieses Tier? So ein paar Gedanken muss ich jetzt doch drüber sagen. Wer oder was ist dieses Tier, das in der Offenbarung auftaucht? Da wurde im Lauf der Jahrhunderte immer wieder diskutiert, spekuliert, immer wieder gab es Vorschläge, ja, die und die Person, das ist das Tier oder auch der Antichrist. Die meisten Spekulationen haben sich dann im Nachhinein als falsch erwiesen. Die Geschichte ging einfach weiter. Also deswegen will ich hier überhaupt nicht spekulieren, sondern ganz vorsichtig sein. In den zwei Kapiteln vorher, Kapitel 12 und 13, ist von diesem Tier die Rede und da wird es beschrieben. Und wenn man jetzt auch da versucht, einfach mal das Wesentliche rauszunehmen, dann wird zumindest klar, es ist eine gewaltige, widergöttliche, teuflische Macht. Vorher ist vom Drachen die Rede, der als Teufel bezeichnet wird, ganz eindeutig. Und der gibt diesem Tier seine Macht und seinen Thron und große Kraft. Also es ist eine teuflische, eine widergöttliche Macht. Und sie lästert Gott und alles, was mit Gott zu tun hat. Und sie bekämpft alle. Sie führt Krieg mit den Heiligen. Sie bekämpft alle, die an Gott glauben. Und ich denke einfach, das reicht schon mal so als Vorstellung, ohne jetzt das irgendwie genau benennen zu können, wer oder was das jetzt genau ist. Ja, und dann wird genau im Kapitel 13 eben auch noch gesagt, diesem Tier wird dann ein Bild gemacht. Eine Statue, stelle ich mir vor. Und die wird dann auch angebetet. Und jeder, der sie nicht anbetet, wird getötet. Erinnert uns an Geschichten aus Daniel, oder? Wo der Nebukadnezar da auch so ein Standbild hat hinstellen lassen und alle mussten es anbeten und wehe, wenn nicht. Ja, was war dann? Dann wurde man in die Löwengrube geworfen oder in den Feuerofen. Ja, und Daniel und seine Freunde haben dann beides da übernatürlich, nein, Daniel war, glaube ich, nur im einen beteiligt, das andere waren andere Männer, oder? Die haben das jedenfalls übernatürlich dann überlebt. Aber Wenn wir uns jetzt mal zurückversetzen in die Zeit, wo die Offenbarung vermutlich geschrieben wurde, so Ende des ersten Jahrhunderts wahrscheinlich. Das Römische Reich, das Christentum noch relativ neu, und es wurde dann bereits verfolgt. Erstmalig unter Kaiser Nero in Rom und dann aber kurz drauf auch unter Domitian in größerem Stil. Und das heißt, die Christen, ja, sie wurden verfolgt. Sie konnten ihren Glauben nicht so ausüben, wie wir das hier tun können. Uns einfach hier treffen und Gott loben und preisen. Ging nicht. Sie mussten eventuell sogar um ihr Leben fürchten. Der römische Kaiser hat sagen, keine andere Macht neben sich geduldet. Er dachte ja vielleicht sogar selber, er sei Gott und er müsse angebetet werden. Ja, wenn man das vor Augen hat, ich glaube, dann kann man sich vorstellen, dass die Christen damals vielleicht tatsächlich das Römische Reich oder eben den konkreten Kaiser, der da gerade an der Macht war, sich unter diesem Tier vorgestellt haben, das da Anbetung fordert. Ja, und was bedeutet Anbetung eigentlich? Das griechische Wort, was hier im Neuen Testament steht, bedeutet sowas wie niederfallen, unterwürfig sich verbeugen vor jemand und das heißt auch dessen Macht anerkennen. Also, das Tier anzubeten heißt dann auch letztlich diese widergöttliche Macht anzuerkennen, anzubeten, sich ihr eben nicht zu widersetzen. Umgekehrt, Gott anzubeten heißt, ja, wir werfen uns vor ihm nieder, wir erkennen seine Macht an und sagen, er ist der, der alle Macht hat und wir ordnen uns seiner Macht unter und eben nicht der Macht des Teufels. Ja, und in dem Zwiespalt waren die dann ganz, ganz konkret. Es konnte ihnen passieren, sie wurden vielleicht gefangen genommen, sie wurden gefoltert, sie wurden vielleicht mit dem Tod bedroht. Und jetzt stell dir vor, ja, dir wird die Pistole auf die Brust oder an die Schläfe gesetzt und gesagt, du musst jetzt nur dich von Jesus lossagen, dann ist alles gut. Was tust du dann? Und ich glaube, genau das ist der Zwiespalt, der hier irgendwie deutlich wird. Wen sollen wir anbeten? Gott. Und da sollen wir auch keine Kompromisse machen. Daniel hat auch keine Kompromisse gemacht. Ich denke, er hat dem Tod ins Auge geschaut. Er wusste, glaube ich, nicht, dass er aus der Löwengrube heil rauskommen wird. Aber Gott hat ihn rausgeholt. Also, das kann Gott immer tun. Und andererseits heißt dann auch manchen Stellen, okay, wenn jemand in Gefangenschaft geht, dann muss er in Gefangenschaft und wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, dann wird er getötet. Hart aus. Und vor allem, die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Das ist jetzt natürlich ganz wichtig dazu zu sagen. Ein paar Kapitel später wird dann beschrieben, wie Jesus dieses Tier vernichtet und wie er einfach den Triumph dann eben doch hat. Und ich glaube, genau das soll uns dann auch ermutigen, schlimmstenfalls auch in dem Moment zu sagen, okay, ja, was kann jetzt passieren? Wenn ich sozusagen jetzt das Tier anbete und mich von Jesus lossage, ja, dann komme ich zwar hier mit dem Leben davon, aber dann kann es mir passieren, dass ich in Ewigkeit von Gott getrennt bin. Das will ich doch nie und nimmer, oder? Dann nehme ich doch jetzt lieber hier den Tod in Kauf und dann bin ich bei Gott. Was kann es eigentlich Besseres geben? Okay, also es ist irgendwie eine krasse Situation und eine krasse Entscheidung. Wir hoffen alle, denke ich, ich auch natürlich, dass ich nie in die Situation komme. Also, wen beten wir an, wenn es hart auf hart kommt? Darum geht es vielleicht. Hier im Gottesdienst, ungestört, keine Polizei kommt rein, die uns dann hier gefangen wegführt. Ist es sozusagen leicht, Gott zu loben, zu preisen und ihm die Ehre zu geben. Aber ja, machen wir es auch, wenn es anders aussieht. Ja, der Teufel sehnt sich nach Anbetung. Eine Stelle, wo das ganz eindeutig klar wird, ist die Versuchung Jesu, nachzulesen in Matthäus 4, wo er ihn ja dann am Schluss auf einen hohen Berg führt und ihm alle Reiche der Welt zeigt und sagt, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, dann werde ich dir das alles geben. Er ist irgendwie so verrückt nach Anbetung, er würde dafür jeden Preis bezahlen. Ja, Jesus hat natürlich widerstanden und hat ihn dann in dem Moment weggeschickt. Ja, und so versucht der Teufel, denke ich, immer überall Anbetung, Ehre, Macht zu bekommen. Ja, ich habe jetzt überlegt, was kann es praktisch für uns heute bedeuten? Ja, wir sind jetzt, Gott sei Dank, momentan nicht in dieser Situation, dass uns die Pistole an die Schläfe gesetzt wird. Aber ich denke trotzdem, haben wir Situationen, wo wir uns einfach entscheiden können und entscheiden müssen. Ich würde auch sagen, der Zeitgeist, alles, was so um uns her zum Teil passiert, ist für mich auch ein Stück weit dieses Tier und diese wiedergöttliche Macht. Sexuelle Freizügigkeit rauf und runter in allen denkbaren Variationen um uns rum. Wie verhalten wir uns dazu? Bleiben wir standhaft als Christen und bekennen uns zu Jesus und machen das eben nicht alles mit Sex vor der Ehe? Und wenn es dann schief geht, in Anführungszeichen, also dummerweise ein Kind dabei entsteht, ja, dann kann man ja die Pille danach nehmen oder notfalls auch abtreiben. Kann man doch heute alles machen. Oder Sex außerhalb der Ehe. Ja, wir führen eine freizügige Beziehung und lassen dem anderen die Freiheit zu tun und zu lassen, was er will. Oder Homosexualität. Ja, kommt heute fast in jedem modernen Film vor. Ist doch heute normal. Wo ist das Problem? Gott ist doch ein Gott der Liebe. Er kann das doch nicht verurteilen. Lauter so Gedanken, die uns infiltrieren und wo es vielleicht schwer ist, dann einfach zu sagen, nein, wir gehen da nicht mit. Wir glauben, dass Gott da was anderes dazu sagt. Pornografie, nein, machen wir doch als Christen nicht. Hoffentlich, ja. Aber jeder ist mal im Internet unterwegs und ob man will oder nicht, wird man eigentlich fast überall mit Werbung bombardiert. Und gelegentlich kommt da halt auch so eine zwielichtige Werbung daher. Und dann, naja, dann könnte man ja mal draufklicken oder will ja nur mal kurz reinschauen. Oder lieber doch nicht. Damit man dann nicht nach ein paar Wochen sagt, ja, ich wollte ja nur mal kurz reinschauen und jetzt komme ich nicht mehr raus. Schaffen wir es dann, da wo wir stehen, uns zu Jesus zu bekennen? Schule, ja, Schüler haben wir jetzt keine mehr hier, die sind alle in ihren Gottesdienst gegangen. In der Schule, am Arbeitsplatz, im Sportverein. Fällt mir auch nicht immer leicht, wenn irgendwie ein Gespräch dann in eine blöde Richtung sich entwickelt, dann zu sagen, stopp, ich habe da eine andere Meinung dazu. Ich mache das nicht mit. Das soll jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, es soll uns nicht unter Druck setzen oder eben nicht jetzt Angst machen. Und wenn wir sozusagen jetzt feststellen, ja, in der Vergangenheit haben wir da Jesus verleugnet, haben uns nicht zu ihm bekannt. Ich denke, wenn uns das bewusst ist und wenn wir das vor ihm bekennen, dann vergibt er uns auch, so wie er dem Petrus vergeben hat, dass er ihn verleugnet hat. Aber dann einfach mit ihm sagen, okay, Herr, und das nächste Mal versuche ich im Kollegenkreis was zu sagen. Und dann freue ich mich über jedes kleine Wort, das ich platzieren kann. Und das nächste Mal wieder ein bisschen und das übernächste Mal dann schon zwei Sätze. Ohne Druck, ohne Zwang. Ich sage auch nicht, dass wir jetzt sozusagen jedem das Evangelium um die Ohren hauen sollen. Das habe ich vielleicht so in der Anfangszeit meines Christseins versucht und habe dann bald gemerkt, nee, das funktioniert nicht. Da richte ich mehr Schaden als Nutzen an. Aber eben, wenn Themen zur Sprache kommen, dass wir uns dann wirklich zu ihm bekennen und sagen, was wir glauben und was wir denken. Und der eine oder andere wird dann vielleicht tatsächlich hellhörig. Ich glaube auch ganz, jetzt unabhängig davon, ja, wen beten wir damit jetzt letztlich an? Wenn wir unseren Mund nie aufmachen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn die Welt um uns herum immer schlimmer wird. Wenn keiner was dagegen sagt, ja, dann läuft es eben immer weiter. Und natürlich kann man sagen, ja, was bringt es, wenn ich jetzt was sage, ich als Einzelner, das hat doch auch keinen Wert. Ja klar, müssen es viele sein, aber wir sind viele, wenn wir wollen. Und deswegen, ja, lasst uns zu Jesus bekennen. Gut, nochmal anderes Thema, Steuererklärung. Sind wir ehrlich? Machen wir es sauber? Oder schummeln wir ein bisschen, merkt ja keiner. Dieses Mal, ich war ganz überrascht, wollten sie meine Spendenbescheinigungen nicht vorgelegt haben. Na, kann ich ja das nächste Mal ein paar hundert Euro mehr noch angeben, merkt ja keiner. Nein, Jesus anbeten, sich ihm unterwerfen, nicht dem anderen. Ja gut. Wen beten wir an? Ich hoffe, unsere Antwort ist eindeutig. Natürlich wollen wir unseren Gott anbeten. Also widmen wir uns dem noch ein bisschen, sozusagen dem schöneren Thema. Warum eigentlich? Warum beten wir Gott an? Wofür beten wir ihn an? Ja gut, das stand hier in dem Vers 7 schon. Ja, zumindest wird es da angedeutet, warum man Gott anbeten kann. Er hat Himmel und Erde und Meer und Wasserquellen gemacht. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat alles wunderbar und herrlich gemacht. Ähnlich in Offenbarung 4, Vers 11, sagen die 24 Ältesten, die da um den Thron Gottes sind, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Also auch hier wieder Gott, der auf dem Thron sitzt, er wird angebetet als der Schöpfer für das Wunderbare, Unvorstellbare, Herrliche, was er geschaffen hat, was er sich ausgedacht hat. Genial. Jede einzelne Pflanze, jedes einzelne Tier, die genial funktionieren, zusammen funktionieren und so weiter und so weiter. Und in Offenbarung 5, Vers 12, wird dann nicht nur Gott der Vater auf dem Thron angebetet, sondern auch Jesus, das Lamm. Heerscharen von Engeln um den Thron sagen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Jesus können wir anbeten, einfach für das, was er für uns getan hat, was genauso faszinierend, unvorstellbar, groß, herrlich ist. Er ist das Lamm, er hat sich schlachten lassen, um uns zu erlösen. Dafür gebührt ihm Ehre und Lob und Herrlichkeit. Und dann schließlich in Vers 13 und 14 im Kapitel 5, Jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wunderbare Verse, die wie gesagt auch in vielen Liedern so zumindest teilweise zu finden sind. Anbetung im Himmel, worauf wir uns freuen dürfen in Ewigkeit. Ja, und wo wir hier auf Erden einfach einen Vorgeschmack erleben dürfen. In jedem Gottesdienst, am Lobpreisabend, in 2 Wochen, zu Hause in unserer stillen Kammer, wenn wir Gott loben, preisen, anbeten. Eine Frage habe ich mich noch gestellt. Warum will Gott eigentlich angebetet werden? Gott ist so groß, wie wir gerade gehört haben. Und wir sind doch im Vergleich so klein. Warum will er von uns angebetet werden? Normalerweise, wer lobt jemand anderen? Der Größere lobt den Kleineren. Die Eltern loben ihre Kinder. Der Lehrer lobt seine Schüler, wenn sie was gut gemacht haben. Aber ich habe mir gedacht, ich bin auch Lehrer an der Hochschule. Und ich freue mich ehrlich auch, wenn ich von meinen Studenten gelobt werde. Wenn die sagen, Herr Heinlein, Ihre Vorlesung war gut oder Ihr Skript ist super. Das freut mich. Oder wenn meine Tochter sagt, Papa, Predigt war gut heute. Freut mich. Und wenn sie sogar sagt, der Lobpreis war heute gut, dann ist das die höchste Auszeichnung, die es für einen Vater gibt. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen ein Vergleich, warum sich Gott tatsächlich auch über unseren Lobpreis freut, wenn wir zu ihm sagen, Herr, du bist gut, Herr, du bist groß, Jesus, ich liebe dich, du bist wunderbar, du bist herrlich. Obwohl er das wahrscheinlich weiß und immer wieder gesagt kriegt, er freut sich drüber, er sehnt sich danach, er möchte das von uns. Und genau deshalb machen wir jetzt noch mal weiter. Ich habe noch ein paar Lieder mitgebracht.